Shalom Veselam und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jüdische Studien heute. Heute bin ich nicht an der Hochschule, sondern im Kurpfälzischen Museum in Heidelberg. Gegenüber von mir sitzt Hanna Lea Wasserfuhr. Sie ist Doktorandin am Ignaz-Bubis-Lehrstuhl für Geschichte, Religion und Kultur des europäischen Judentums an unserer Hochschule, forscht zur industriellen Produktion und Vermarktung jüdischer Ritualgegenstände im Kaiserreich und Weimarer Republik und war unter anderem Visiting Research Fellow am Leo Beck Institute in New York. Hanna Lea studierte jüdische Museologie, da machte sie einen Master, sowie europäische Kunstgeschichte und Geschichte, da machte sie einen Bachelor in Heidelberg und arbeitet eben mittlerweile hier am Kurpfälzischen Museum in Heidelberg. Hallo Hanna Lea.
Hallo.
Wir haben uns heute hier getroffen, um über die Forschung zu deiner Dissertation zu sprechen. Und nachdem jetzt auch ein Artikel in der RNZ war, versuche ich jetzt mal zusammenzufassen, worum es geht. Du kannst dann sagen, verstanden oder Thema verfehlt, setzen Sie es. Also du erforschst anhand jüdischer Ritualgegenstände, und ich nehme jetzt mal ganz banal und stereotypisch den jüdischen Kerzenleuchter, eine Menorah, als Beispiel, die Selbst- und Fremdwahrnehmung jüdischer Deutscher zwischen den 1870ern und 1930ern. Also nachdem du herausgefunden hast, dass große Firmen eingestiegen sind in die Herstellung der Gegenstände, ob das jetzt Menorot waren oder du beschreibst auch noch Sederteller. Und da hast du dich gefragt, wie das sein kann, dass so große Firmen geringe Mengen eigentlich an Gegenständen produzieren und da einsteigen. Also die Bevölkerung, die jüdische Bevölkerung in Deutschland war ja im Vergleich sehr klein. Nichtsdestotrotz sind die großen Firmen eingestiegen und das hat dich neugierig gemacht. Du wolltest wissen, wie kann es sein? Wer ist eingestiegen? Wer hat das gekauft? Warum wurde das gekauft? Habe ich das einigermaßen gut umrissen?
Durchaus, ja. Also ich habe beobachtet, dass häufig die Objekte jetzt auch heute in jüdischen Museen oder in Museen weltweit häufig natürlich die erste Frage, die an sie gestellt wurde, ist, wie wurden die Sachen benutzt? Die zweite Frage war häufig dann, wem haben sie gehört? Aber, und in dem Zusammenhang auch häufig eine Verfolgungsgeschichte, die in diesen Objekten sich niederschlug. Aber meine Frage war, wer hat sie eigentlich produziert? Wer hat sie produziert und wie wurden sie dann vermarktet? Also mit anderen Worten, wie wurden sie auch beworben? Und wenn man sich dann anschaut, welche Firmen das waren, die Judaika oder ja, jüdische Ritualgegenstände produziert haben, dann sieht man sehr häufig, dass das große Namen der Metallwarenfirmen waren, also der Metallwarenproduktion in jener Zeit waren. Und wenn man dann überlegt, dass die Bevölkerung so um 1% lag, dann
die
ist
jüdische
die jüdische Bevölkerung, die quasi ja die erste Zielgruppe dieser Objekte ist, dann stellt sich schon die Frage, wieso sich so große Firmen dann auf industriellen Level, wenn man das auch sieht an den Objekten, das ist jetzt nicht unbedingt alles eine Einzelanfertigung gewesen, gab es natürlich auch immer, aber vieles davon war Massenware. Und wenn Firmen, die Massenware produzieren, das nur für so ein sogenanntes, ja, quasi Nischenprodukt tun, dann stellt sich schon die Frage, was dieser komplette Kontext und der Hintergrund ist. Und deswegen war meine Frage, die ich an die Objekte gestellt habe, wer hat sie produziert und wieso haben diese Firmen so ein Interesse daran entwickelt und wie haben sie diese auch dann vermarktet?
Ich finde das total spannend, weil ich hatte ganz am Anfang des Podcasts ein Interview mit Philipp Jommler, der das Provenienzforschungsprojekt unter anderem leitet an der Hochschule. Und auf der Webseite ist auch immer so beschrieben, auch bei uns auf der Webseite, woher kommen die Bücher über die Familien, über die Einzelschicksale. Und das ist so das, ich sage jetzt mal, das Normale bei der Provenienzforschung, dass man sich die Schicksale und Biografien und Individuen hinter den Gegenständen anguckt. Und du drehst das irgendwie alles um und schaust dir an, wer hat das produziert, wie kamst du denn da auf die Idee?
Also einmal, die Recherche ist sehr ähnlich zur Provenienzforschung. Es ist auch Teil der Objektbiografie, die ich rekonstruiere. Quasi die Objektbiografie, bevor sie bei den Menschen ankam, die Objekte im Alltag benutzt haben. Ja. Dementsprechend hat es durchaus viel Ähnlichkeiten oder halt auch, ja, ist die gleiche Methodik wie in der Provenienzforschung. Und ich kam ein bisschen darauf, weil mir ein Objekt vor allen Dingen aufgefallen ist. Das waren die Ritualgegenstände im Jewish Museum in New York, die von der Firma WMF stammten. Und die WMF, die Württembergische Metallwarenfabrik in Geislingen an der Steige, sitzen sie bis heute, ist eine große Firma, die Metallwaren und heute vor allen Dingen Töpfe und Küchenutensilien produzieren, aber vor allen Dingen 1900 sehr fortschrittlich waren, was die Vermarktung sehr fortschrittlich waren, was die Produktionsmethoden, also die Techniken anging, die, also Versilberungen, die sie vor allen Dingen gemacht haben. Und es war schon sehr, sehr früh eine Aktienfirma. Also wirklich sehr fortschrittlich in jeglicher Variante ihrer Gestaltung. Und diese Objekte habe ich besonders interessant gefunden, weil man da auch gesehen hat, dass das auf Masse produziert wurde. Also das sind Gussmodelle gewesen, die haben die Versilberung gemacht, dementsprechend auch einen anderen Markt abgedeckt als beispielsweise richtige Silberwarenfirmen, die Vollsilber produziert haben. Und dann habe ich gedacht, ach, wie ist das eigentlich mit den Produktreihen? Also wie sieht die Produktreihe jüdische Ritualgegenstände bei der WMF aus? Wie haben sie das gestaltet? Wie haben sie es auch in ihren Katalogen? Es gibt wunderschöne Musterkataloge, die die komplette Produktionslinie der WMF zeigen. Wie haben sie da die jüdischen Ritualgegenstände eingeordnet? Und vor allen Dingen über die WMF entwickelte sich dann diese Fragestellung. Und ich merkte immer mehr, dass auch viele Objekte in heutigen Sammlungen weltweit unbestimmt sind. Also da sind die Firmen nicht herausgefunden worden. Da sind auch zum Teil die Länder nicht eindeutig zugeordnet worden. Es ist häufig, dass die Sachen dann um 1900 Zentraleuropa genannt wurden. Und da dachte ich dann, da kann man doch eigentlich ein bisschen vielleicht tiefer gehen, was auch die Bestimmung angeht.
Das heißt aber, weil du sagst, wunderschöne Kataloge, wie wurden die denn eingeordnet?
Das ist interessant, weil das entwickelt sich auch mit der Zeit. Man merkt, dass die eine gewisse Unklarheit zuerst herrscht. In den ersten Einträgen, die in den 1890ern auftauchen, in diesen Katalogen der WMF, dort werden sie als Kirchensilber israelitisch bezeichnet. Also da ist ganz klar, da wird die Blaupause letztlich der christlichen Objektkultur über die jüdische Objektkultur gelegt, was natürlich nicht ganz funktioniert. Auf der einen Seite, ja, es gab auch den Begriff in jener Zeit der Kirchengemeinden, israelitischen Kirchengemeinden. Das wurde durchaus genutzt, aber die Objektkultur entspricht ja doch eher einem häuslichen Ritus. Wenn man sich über die Kabbalat-Shabbat-Sachen oder Haftalah-Objekte...
Ja, also mit der Synagoge eigentlich wenig zu tun als analog zur Kirche.
Also sie haben auch Synagogalsilber oder Synagogalobjekte gemacht, aber eben auch jene, die für den häuslichen Ritus gedacht waren. Und dementsprechend passt es nicht so ganz. Und man merkt auch, dass sich das entwickelt. Später wird dann von israelitischen Kultusgegenständen gesprochen. Also da sieht man schon eine gewisse Entwicklung, aber gleichzeitig, dass da zu Beginn doch eine gewisse Sprachlosigkeit herrschte vielleicht.
Und du sagst, du hast dir auch anschauen wollen, wer das dann, also die Zielgruppen erkennt man ja auch aus der Vermarktung raus, nehme ich an. Wie weit bist du da gekommen?
Da habe ich vor allen Dingen geschaut, in welchen Publikationen die Sachen auftreten. Da ist natürlich die jüdische Presse eine der wichtigsten Quellen. Aber gleichzeitig ist es sehr interessant, dass es auch in Fachjournalen wie etwa der Deutschen Goldschmiedezeitung die Sachen, die Objekte doch sehr deutlich und klar diskutiert werden und sowohl stilistisch als auch regelmäßig Anweisungen quasi mit beigegeben werden, Erklärungen, wofür was steht, wofür was benutzt wird, bis hin, was sehr spannend war, die Zwangsinnung der Leipziger Juweliere, die eine Exkursion in die Leipziger Synagoge planten und sich dort vom Gemeindevorsteher die Objekte haben erklären lassen. Und dementsprechend ist es doch auch interessant, wie in welcher Publikation was wie präsentiert wird und besprochen wird.
Heißt auch, dass nicht-jüdische Menschen, die gern schönes Geschirr bei sich zu Hause haben oder einen Tisch schön dekorieren möchten, durchaus auch mal eine Menorah kaufen oder einen Sederteller.
Sederteller würde ich da jetzt ausklammern. Menorah ist tatsächlich ein ganz interessantes Thema, denn Menorah vor allen Dingen in Kaufhauskatalogen auch als Titusleuchter bezeichnet wurden. Und dementsprechend da natürlich die Andeutung eines Interesses an der Antike und auch ein historisches Interesse durchleuchtet. Dementsprechend vermutlich auch jemand aus einem völlig anderen Kontext sich auch durchaus mal eine Menorah hingestellt hat, die jetzt nicht unbedingt die Konnotation mit dem Judentum hatte für diese Person, sondern halt eben mit der Antike, mit Geschichte, mit wahrscheinlich historischer Bildung. Und diese Bezeichnung des Titusleuchters geht manchmal auch über auf Chanukka-Leuchter, was natürlich dann im Kontext des Chanukka-Fests völlig andere Dimensionen öffnet. Aber dementsprechend ist durchaus vorstellbar, dass Leute das auch aus einer anderen Motivation gekauft haben, zumindest was die Menorah und Menorot angeht.
Du hast vorhin WMF erwähnt, ich muss da immer an die Fischhalle denken, so heißt das, glaube ich, in Geislingen.
Ach so.
Da gibt es von WMF gibt's eine Halle und da gibt es so Restposten und günstig kannst. Also,
so Outlet.
Ja, genau, so ein WMF-Outlet. Ja. Da kann ich jetzt wahrscheinlich nie mehr rein, ohne an dich zu denken und nach Judaika zu suchen. Du hast die Kataloge erwähnt, da wäre es jetzt, glaube ich, auch noch interessant zu wissen, erkenne ich an den Katalogen, ob Judaika in waren? Also kann ich sagen, in den 1870ern hat es angefangen, hier der Boom war um 1900 und dann siehst du aber, wie scheinbar der Verkauf stockte oder wie es nicht mehr so ganz so gut lief?
Durchaus, die WMF ist da tatsächlich auch wieder, weil einfach der Quellenbestand dort sehr gut ist, ist ein gutes Beispiel. Also sie steigen in den 1890ern ein, da sind die ersten Objekte im Katalog. Und man sieht, dass immer mal wieder in einzelnen Katalogen auch neuere Modelle auftauchen. Aber irgendwann endet es und die neueren Modelle werden immer seltener und die Objekte bleiben stilistisch eigentlich bei den ursprünglichen. Also sie haben eine große Reihe auf den Markt gebracht, aber diese Produktlinie bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr sonderlich weiter entwickelt. Auch interessant ist immer das Beispiel der Etrog-Dose, der WMF, denn die erste Etrog-Dose, die...
Vielleicht magst du kurz erklären, was Etrog ist? Ich glaube, das damit könnte
Etrog-Dose wird genutzt für Sukkot-Fest, da wird die Etrog, also eine Zitrusfrucht, die Teil des Feststraußes für Sukkot-Fest ist, während der Tage aufbewahrt. Und das ist eine meist sehr schön ausgestaltete Dose. Sehr, sehr häufig sieht sie auch aus wie eine Zitrusfrucht. Und so beginnt auch die WMF mit einer Dose in Form einer Zitrusfrucht. Es ist dann sehr spannend zu beobachten, dass irgendwann diese Dose auf einmal aussieht wie eine Walnuss.
Okay.
Was überhaupt keinen Sinn macht, es sei denn, man schaut sich die Nussschalen der WMF an. Denn man sieht auf einmal, die haben zwei Nussschalen zu einer Dose zusammengebaut und dementsprechend die Zitrusfrucht wandelte sich visuell zu einer Walnuss, weil sie aus zwei verschiedenen Nussschalen zusammenmontiert wurde. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann denkt man natürlich, es macht de facto keinen Sinn, es sei denn, man denkt in Produktions- und Abnahme, genau, in solchen Dimensionen. Denn eine Zitrusfruchtschale bzw. den Gussmodel zu nutzen, um eine Zitrusfrucht zu produzieren, ist natürlich immer ein extra Aufwand. Wenn man nun sowieso eine ganze Reihe Nussschalen macht, ist es ein sehr viel geringerer Aufwand, daraus eine Dose zusammenzubauen. Man hat die Schalen eh, Ob man sie nun dahin zusammenbaut oder dorthin zusammenbaut, ist nicht mehr ganz so ein hoher Produktionsaufwand. Dementsprechend kann man da aus solchen Beispielen durchaus herauslesen, dass da eine gewisse Abnahmeschwierigkeit existierte dann. Die Etrog-Dose ging wahrscheinlich nicht so gut. Dementsprechend hat man aufgehört, eine Extraproduktion für die Etrog-Dose zu machen, weil es zu kostenintensiv war.
Das heißt, es war zuerst eine Nuss, dann Etrog und dann wieder die Nuss?
Nicht ganz. Es gab immer die Nussschalen durchgehend.
Okay, aber zwischendurch wurde die Nuss zu Etrog und dann wieder...
Ja, zwischendurch gab es eine eigenständige Form für die Etrog-Dose. Und diese Eigenständigkeit wurde aufgegeben zur Kostenreduktion, um es als Walnuss im Endeffekt visuell aussehen zu lassen. Nein, um eine Etrog-Dose zu produzieren... Ja. Wurde die eigene Form aufgegeben. Man hat auf etwas zurückgegriffen.
Was ohnehin produziert.
Was ohnehin da war, genau.
Du hast bis zu den 1930ern, wir sind in Deutschland, das heißt Aufstieg Hitler, ansteigender Antisemitismus. Hat sich das irgendwo wiedergespiegelt, auch in den Abnahmezahlen? Oder Produktionszahlen oder Katalogen oder was auch immer du gefunden hast?
Ich denke vor allen Dingen, die Kaufhauskataloge sind ein sehr guter Indiz. Ich hatte ja eben schon mal erwähnt, dass in Kaufhauskatalogen auch durchaus der Begriff Titusleuchter genutzt wurde, auch um Chanukka-Leuchter zu vermarkten. Das ist, denke ich, vor allen Dingen, wenn man schaut, dass das bei Familienunternehmen jüdischer Familien passierte, sicherlich eine auch Schutzmaßnahme gewesen gegen Anfeindungen. Zudem merkt man, dass ab circa 30, 31, also ich denke jetzt an eine bestimmte Kaufhausfirma, das ist Rosenhain in Berlin. Da tauchen die Sachen ab den 30er Jahren nicht mehr auf. Das ist sicherlich ein Aspekt dessen. Und die ganze Branche verschiebt sich auch immer mehr in einen innerjüdischen Zirkel, dass jetzt beispielsweise Chanukka-Märkte sehr viel mehr beworben werden und viele andere Werbemaßnahmen einer allgemeinen Zeitung auf einmal deutlich weniger werden, bis hin zu verschwinden. Also der Werbekreis verschiebt sich auch ein bisschen von einer durchaus allgemeingültig für alles, für das gesamte Publikum hin zu einem explizit jüdischen Publikum.
Zu welcher Schlussfolgerung bist du gekommen? Welche These trägt bezüglich der Produktion jüdischer Gegenstände in nicht-jüdischen Firmen? Kann man sagen, okay, das war auch eine nicht-jüdische Zielgruppe? Kann ich so die Mengen erklären?
Das würde ich sehr vorsichtig formulieren. Also wie gesagt, zum Menorah kann ich mir das sehr gut vorstellen, bei den anderen Objekten weniger. Tatsächlich ist vielleicht wirklich auch eine antisemitische Stereotype grundlegend für das Interesse dieser Firmen. Das ist etwas, das ist eine Hypothese, das kann man nicht wirklich belegen, weil die wenigsten schreiben, so, wir produzieren das jetzt, weil Punkt, Punkt, Punkt. Das gibt es, die Quelle habe ich leider nicht finden können. Aber natürlich ist denkbar, dass sich die Produzenten sehr viel mehr erhofft haben aus dieser Produktion, als sie am Ende, ja, als sie dann wirklich einer Marktanalyse entsprochen hätte. Das ist natürlich durchaus ein Aspekt, der sein kann, ja.
Okay, stimmt. Wir können jetzt sagen, Bevölkerungsanteil 0,1% war damals gar nicht möglich. Vielleicht war der Eindruck, dass es wesentlich mehr jüdische Mitbewohner gibt und Mitbewohnerinnen oder Bevölkerung größer ist oder vielleicht auch die Kaufkraft größer ist.
Korrekt, ja.
Das war deine antisemitische Stereotype, die du umschrieben hast.
Könnte natürlich sein, dass sich die Firmen da wirklich mehr erhofft hatten als realistisch umsetzbar war. Das ist sicherlich ein Aspekt.
Weißt du, was, also ich meine, ich...
Um das kurz noch zu ergänzen, man kann das auch sehr positiv lesen. Also man kann alternativ natürlich auch sagen, im 19. Jahrhundert ist sehr viel passiert, was die jüdische Bevölkerung angeht, dass eine Gleichstellung, reichsweite Gleichstellung, auch sehr viel mehr Freiheiten hatten, sowohl die Gemeinden als auch persönlich der Ausgestaltung des Lebens, auch sehr viel differenziertere Gemeinden gab auf einmal. Also es gab die Austrittsgemeinden, die Neo-Orthodoxie, als auch die Zentralvereinsgemeinden, würde ich das jetzt mal bezeichnen. Dementsprechend kann man das natürlich auch positiv lesen, dass auf einmal eine sehr viel größere Akzeptanz auch herrschte. Ist das Gegenteil, also man kann es so oder so lesen, diese Entwicklung, aber die Entwicklung ist sicherlich interessant erstmal festzustellen.
Ja, ich frage jetzt, also ich weiß, dass es das immer ärgerlich, wenn man sich auf eine bestimmte Zeitspanne festgelegt hat, was die Forschung angeht und sich da wirklich reingekniet hat und dann kommt eine Frage zu einer Zeit außerhalb. Aber ich frage es dich trotzdem. Also du hast praktisch bis zu 1930 Jahren geforscht. Interessant wäre jetzt auch noch zu wissen, auch wenn das jetzt außerhalb deiner Forschungszeit ist, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, was ist denn im Dritten Reich beziehungsweise nach dem Dritten Reich passiert? Also ich meine, dann konnten die Kataloge so ja überhaupt nicht mehr gedruckt werden, dann konnten die Waren so überhaupt nicht mehr verkauft werden. Was ist da passiert?
Also im Dritten Reich verlagert sich dann wirklich sowas in die gemeindeinternen Veranstaltungen wie Chanukka-Märkte, wo dann Kunsthandwerker ihre Sachen präsentiert haben. Auch ist interessant zu sehen, dass es in den 20ern schon im Zuge auch der Zunahme an kunsthandwerklichen Objekten sich sogenannte Kunstgewerbestuben entwickelt haben. Vor allen Dingen interessanterweise von Frauen geführt. Und diese Geschäfte von den Kunstgewerbestuben sind dann häufig auch in den Privatwohnungen anzutreffen. Das ist sicherlich auch ein Aspekt, dass dann halt die Wohnzimmer umgestaltet werden oder halt ein extra Raum in der Wohnung umgestaltet wird zu einer Art kleinem Laden, wo Sachen verkauft wurden, die diese Frauen auch häufig selber entworfen, aber dann woanders haben produzieren lassen. Und gleichzeitig ist zu beobachten natürlich, dass viele jüdische Betriebe, sowohl was Juweliergeschäfte angeht, als auch Silberschmieden, also Silberwarenfabrikationen, zerstört werden, also enteignet werden. Oder wie beispielsweise der Juwelier Lazarus Posen in der Pogromnacht verwüstet wurde. Diese Firmen dann natürlich verschwinden, auf verschiedensten Wegen zerstört und werden und verschwinden. Häufig auch von großen Konkurrenten übernommen werden. Beispielsweise die Silberwarenfirma Bruckmann in Heilbronn hat mehrere Konkurrenten übernommen aus jüdischem Familienbesitz. Interessanterweise gab es auch eine Fabrikation Richard Lebram. Das ist eine sehr interessante Familiengeschichte, da die jüdischen Eigner der Firma.
Wo sitzt die? Entschuldigung.
In Berlin. Das ist auch immer noch ein großes Gebäude in Berlin, der Firma Lebram. Und die jüdischen Eigner der Firma hatten keine eigenen Kinder, sondern Adoptivkinder. Und die Firma blieb bestehen, weil die Adoptivkinder letztlich ihrer Eltern entsagt haben. Und dann liegen in den Katalogen auch Zettel bei, dass sie darauf hinweisen, dass sie, ich spreche jetzt in Zitat, eine rein arische Firma seien, weil letztendlich die Kinder auf diese Art und Weise dann geschafft haben, die Firma zu behalten.
Und die Eltern sind aber gestorben im Dritten Reich?
Die Eltern, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, sind schon tatsächlich vorher verstorben.
Oh, glücklicherweise. Du hast dich auf Deutschland beschränkt, was den Handel angeht auch? Mhm. Oder könntest du Vergleiche ziehen zu anderen Ländern?
Ich habe ein bisschen Österreich mit betrachtet, denn beispielsweise die WMF hatte ein Netzwerk an Tochterfirmen. Eine dieser Tochterfirmen war eine Wiener Firma. Und ich habe auch festgestellt, dass doch mit Österreich einfach mehr Handelsbeispiele gab. Die WMF hatte auch eine polnische Tochterfirma. Dementsprechend spielte das auch eine Rolle. Und ich habe auch versucht, mir den Export anzuschauen, was ganz interessant ist, denn dann taucht mit der Errichtung des Mandatsgebiet Palästina auch tauchen in dieser Fachpresse, die ich schon erwähnte, also Deutsche Goldschmiedezeitung, Fachblatt für Juweliere etc., tauchen Artikel auf, dass man doch jetzt nach Palästina, Mandatsgebiet Palästina, sehr gut jüdische Ritualgegenstände exportieren kann. Das wird da richtig gehend beworben, dahin zu exportieren. Und gleichzeitig haben viele dieser großen Firmen, wenn auch natürlich der deutsche Markt für die immer der wichtigste blieb, ein großes Netzwerk an Handelsreisenden und auch Filialen im Ausland aufgebaut. Bis hin, die WMF hatte eine Filiale in New York. Also das Netz existierte durchaus, aber es war dennoch, dass der deutsche Markt eigentlich für diese Firmen der wichtigste blieb. Meistens dementsprechend. Genau. Und ein paar Biografien sind natürlich dann auch, man stellt dann fest, dass dann viele ja auch geflohen sind von den Entwerfern. Wenn ich jetzt in den kleinen Silberschmieden in der 20er Jahre denke, wie beispielsweise Heinz David Gumbel, der in Heilbronn eine Silberschmiede hatte und dann Lehrer am Bezalel in Jerusalem wurde.
Du verfolgst du, dann kannst du dann weiterverfolgen, was dann geworden ist mit ihm.
Genau. Oder was, genau. Auch und auch was für Ideen, also was die Stilprägung jeweils angeht, was für Ideen mitgewandert sind. Das ist natürlich auch immer spannend. Und genauso spannend ist es dann zu sehen, was mit seinen Entwürfen, die quasi in Deutschland verblieben, passiert ist. Mhm. Denn das ist eine der Firmen, die Silberwarenfirma Bruckmann und Söhne übernommen hatte. Und die hat die Objekte aus der Feder von Heinz David Gumbel bis in die 50er Jahre weiter produziert und auch eben die 30er und 40er Jahre durchgehend. Und ein Servi, das lange Zeit einem anderen Künstler zugeschrieben wurde, wurde als Bierservi an die Oberen der NS-Partei verschenkt. Aber im Endeffekt, aufgrund meiner Recherchen und der Entwürfe, die ich entdeckt habe, kann man sagen, dass das ein aus der Feder von Heinz David Gumbel stammt, dem späteren Lehrer des Bezalel.
Oh, wie bitter. Oder wie ironisch auch.
Absolut. Also,
oder beides.
Treppenwitz der Geschichte.
Ja. Auf welche schon vorhandene Forschung konntest du dann aufbauen? Worauf konntest du dich stützen?
Also ich muss sagen, großer Pluspunkt, dass das so möglich war, eigentlich ist die Digitalisierung. Digitalisierung von Quellen, was Zeitungen angeht, was Sammlungen angeht, die online zugänglich sind. Und das ist sicherlich ein großer Pluspunkt gewesen. Zudem gab es bereits einen Artikel zur Hanauer Silberwarenproduktion von Judaica in dieser Zeit. Das war sicherlich auch ein mit ausschlaggebender Punkt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich eben auch andere Zentren deutscher Silberwarenproduktion anzuschauen.
Und wenn du jetzt zurückblickst, wie lange hast du dran geforscht?
Ja, mit Covid.
Mit Covid,
das,
mit
fünf
Jobs.
Jahre.
Mit, genau, ich, mit fünf Jahre Kipapo. Ist noch vollkommen im Limit, finde ich.
Also ich hatte das Glück oder Pech halt, dass ich tatsächlich mit Covid quasi angefangen habe, sodass vor allen Dingen Archivrecherchen da doch ein bisschen schwierig waren und nur im Sommer möglich und solche Sachen. Aber insgesamt waren es 5 Jahre, ja.
Und meine nächste Frage wäre gewesen, auf welche größeren Hindernisse bist du gestoßen? Also Covid wäre jetzt Nummer 1.
Ja.
Und was gab es denn sonst noch?
Mir wurde zu Beginn nicht sonderlich viel Hoffnung gemacht, dass ich Quellen finden werde. Ich muss wirklich sagen, das war zu Beginn relativ heftig, dass mir gesagt wurde, ja, da gibt es nichts mehr. Ist alles, also wenn es was gab, dann ist das alles kaputt. Also zerstört worden, die Quellen existieren nicht mehr. Oder es wurde auch häufig gesagt, dass ja, die Produktion war gar nicht so groß, das waren einfach nur ein bisschen, wo ich dann sagen würde, ja, dass die Objekte und wie sie aussehen und wie sie produziert wurden, dagegen spricht, dass es davon nur wenig gab. Also das waren so Hindernisse sicherlich. Am Ende, muss ich sagen, habe ich mehrere Sammlerkreise entdeckt und habe gemerkt, viele dieser Sachen existieren noch, die Quellen existieren noch, man muss sie wirklich nur finden. Und das Finden war sicherlich ein Großteil meiner Recherchearbeit.
Ja, und vor allem auch so sich nicht abschrecken lassen.
Ja,
also
sich
tatsächlich
nicht abschrecken
dann
davon,
nicht gleich ins Boxhorn jagen lassen und sagen, okay, dann gibt es da halt zu wenig oder so, sondern schaue ich doch mal selbst, ob dem so ist.
Absolut, ja.
Cool. Also dann wäre das wahrscheinlich auch schon wieder die Antwort auf meine nächste Frage, wenn ich frage, was hat dich denn besonders überrascht? Wäre dann vielleicht tatsächlich unter anderem auch Quellen zu finden und Objekte zu finden und
ja, absolut. Die Quellen, die ich gefunden habe, bis heute kommen noch Sachen, die auftauchen, wo ich dann darauf hingewiesen werde, ob ich das schon mitbekommen hätte. Das ist jetzt zum Teil leider zu spät für die Abgabe, aber vielleicht kann man da noch mal was ergänzen. Also tatsächlich, es taucht immer mehr auf. Wenn man einmal angefangen hat zu suchen, kommt immer mehr. Und es ist einfach jedes Mal toll, wieder was zu sehen, wo ich mir denke, ach, hättest du das mal vor 2 Jahren gewusst? Aber nichtsdestotrotz immer wieder spannend, die Sachen wieder neu zu entdecken, ja.
Und was hat dich am meisten deprimiert während deiner Forschung?
Zu sehen, wie viel zerstört wurde. Ich denke, das ist eindeutig der Fall. Also während der NS-Zeit gab es Zwangsabgaben an Silberwaren. Und da habe ich Unterlagen zu gesehen. Ich habe auch Inventarbücher gesehen von Dingen, die im Zuge dieser Zwangsabgaben eingezogen wurden. Ich habe komplette Silbersammlungen gesehen, die dann aus diesen Zwangsabgaben auch in Museen gelandet sind. Und vor allen Dingen diese Objekte zu sehen, die zum Teil sehr persönlich sind. Das sind Schmuckstücke, die die Menschen, Uhren, die die Menschen täglich am Körper getragen haben, sich damit zu befassen und dann zu sehen, wie viel Prozent und wie viel Material aus diesen Zwangsabgaben eingeschmolzen wurde, also für immer vernichtet wurde. Und natürlich dann auch die persönlichen Schicksale von den Menschen, denen diese Objekte gehörte, zu lesen, mitzubekommen oder einfach so anonyme Halsketten zu sehen und man sieht diese Halskette und man weiß überhaupt nicht mehr, zu wem sie gehörte. Das ist, denke ich, das eindeutig Deprimierendste gewesen an dieser Arbeit. Ja.
Es ist ja bei den Doktorarbeiten so, wie du es gerade gesagt hast, du gibst sie dann ab und danach kommt noch ganz viel, wo du denkst, ah, das hättest du doch noch und warum hast du nicht? Wenn du jetzt, ich gebe dir ein Stipendium und du hättest jetzt noch mal alles Geld der Welt das du halt dann benötigst, logischerweise, für die nächsten 5 Jahre. Wo würdest du sagen, ich glaube, das würde ich mir gerne noch mal näher angucken oder da rentiert es sich noch mal weiter nachzuforschen? Was würdest du da machen?
Da gäbe es 2 Fragen tatsächlich, die ich nur als Ausblick quasi erwähnen konnte. Da würde ich eindeutig tiefer einsteigen. Das eine ist, dass in Schwäbisch Gmünd das Mythos, die Narration herrscht, dass während der gesamten Nazizeit Judaika produziert wurden für den Export, dass darüber quasi Devisen eingenommen wurde, dass damit gehandelt wurde. Es gibt auch einen Zeitungsartikel von Benno Friedländer, das ist selber ein Silberwaren, also ein Entwerfer gewesen in Düsseldorf, der relativ früh bereits nach Palästina bzw. späteres Israel gegangen ist, der sich darüber beklagt, dass das Ha'avara-Abkommen, das die Möglichkeit gab, deutschen Juden zu fliehen, dass darüber quasi Handel auch mit Judaika stattfand und mit Silberwaren stattfand. Um dieser Geschichte der vermeintlichen Produktion zur NS-Zeit würde ich in dem Kontext nachgehen. Genauso die Frage der Produktion nach 45, weil ich in den Unterlagen festgestellt habe, dass sehr, sehr früh, schon ich glaube 47, 48, wird bereits wieder in Hanau und auch in Schwäbisch Gmünd werden wieder Judaika produziert und jüdische Ritualgegenstände produziert, während 45 quasi von der US Army aufgefundene jüdische Ritualgegenstände über die Jewish Cultural Reconstruction ins Ausland verteilt wurden, wo noch jüdische Gemeinden oder jüdische Kultureinrichtungen diese Objekte benutzen konnten, wollten oder diesen Objekten neue Heimat gegeben haben, letztlich verteilt wurden, fingen halt deutsche Silberwarenfirmen in Hanau oder Schwäbisch Gmünd wieder an, die Objekte zu produzieren. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, warum, für wen, weil letztendlich die europäisch-jüdische Gemeinschaft nicht mehr existierte oder so über die Peace versprengt war, dass sie sich erstmal selbst wieder organisieren mussten, stellt sich die Frage, für wen diese Objekte dann produziert wurden. Das wäre sicherlich auch eine Frage, der ich dann nachgehen wollen würde.
Ja, spannend. Vielleicht war auch der Export dann so rentabel, dass...
Ja, absolut. Der Export oder inwieweit es vielleicht auch eine politische Dimension hatte, um in einer Völkergemeinschaft wieder mehr Akzeptanz zu haben. Ja.
Aber stattdessen bist du jetzt am Kurpfälzischen Museum, wirst zumindest in die Richtung erstmal nicht forschen, oder?
Momentan ist das nicht geplant.
Und da wir das Geld ja nicht zur Verfügung stellen können, ist ja blöd.
Nee, aber das ist vielleicht etwas, wo sich dann auch jemand anderes mal für begeistern kann, für diese Fragestellung. Genau, ich bin jetzt am Kurpfälzischen Museum zuständig für Stadtgeschichte und Provenienzforschung. Also.
Da möchte ich vielleicht mal aus der Rhein-Neckar-Zeitung nämlich zitieren. Das ist jetzt folgt das Zitat. 2025 war ein arbeitsintensives Jahr für die Judaistin. Im Oktober hat sie ihre Dissertation abgegeben. 2026 folgt noch deren Verteidigung. Dann hat sie den Doktortitel und vielleicht mehr Zeit für Privates. Mit ihrem Mann, der sich am Max-Planck-Institut für Völkerrecht habilitiert, lebt Wasserfuhr in Ziegelhausen. Auch der Familienhund wird sich freuen, wenn das Paar dann mehr Zeit für Waldspaziergänge hat. Da kommen natürlich ganz viele Fragen auf, also zumindest bei mir. Also was hast du danach vor? Bleibst du beim Museum? Das haben wir jetzt, glaube ich, beantwortet. Ich denke, du bleibst dem Museum treu, bleibst dem Museum erhalten. Wie sieht das Private aus? In welcher Form wird sich das gestalten? Werdet ihr reisen? Werdet ihr im Ausland forschen?
Ja, also mal schauen, würde ich sagen. Also da sind jetzt keine großen Pläne momentan geschmiedet, aber ja, ich bin hier eigentlich gerade sehr glücklich und auch hier warten spannende Projekte auf mich. Dementsprechend, und was das Private angeht, man wird sehen.
Das bleibt privat.
Das bleibt privat.
Aber wie der Hund heißt und was das überhaupt für ein Hund ist, das kannst du noch erzählen.
Ja, Bonnie ist unsere Hündin und sie ist ganz toll und wir wissen nicht genau, was sie für ein Hund ist, da sie aus Rumänien kommt und da wahrscheinlich sehr viel drin steckt. Möglicherweise Tibet-Terrier, möglicherweise eine Art Hüte-Hund. Genau, also wir wissen es nicht genau, aber sie ist eine tolle Hündin und wir machen Mantrailing zusammen, wo sie letztlich auch vielleicht eine, also Spurensuche betreibt.
Ach,
auf
cool.
Einer anderen Art und Weise, also nicht von historischen Objekten, sondern von Suchpersonen, die sie in Verstecken findet. Genau, dann ja, es ist jedes Mal wieder Begeisterung.
Okay, jetzt bevor wir hier zum Ende kommen, erstmal vielen herzlichen Dank, Lalea. Ich stelle immer den, nein, falsch, eigentlich stelle ich immer jetzt eine letzte Frage bezüglich einer Erfahrung, die dich nachhaltig geprägt hat oder ob du den Zuhörern und Zuhörerinnen was empfehlen möchtest, ob es jetzt Musik ist oder ein Buch oder auch ein Film. Jetzt möchte ich aber noch erwähnen, dass wir, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir sitzen hier bei dir im Büro, wir sind hier im Museum, hinter Hannah Lea. Ich muss es erwähnen, stehen drei Spaten. Und das erklärt jetzt auch die Frage, was mit Spaten passiert nach einem Spatenanstich. Vielleicht möchtest du ganz kurz erklären, woher die drei Spaten kommen. Ich finde das total spannend. Ich hoffe, sie und ihr auch.
Ja, also die drei Spaten sind ein Neuzugang im Museum. Und zwar stammen sie von verschiedenen Bauten und Spatenstichen für die Bahnstadt in Heidelberg, also für den neuen Stadtteil, der gebaut wurde in den letzten 20 Jahren, so mit Planungsphase. Und genau, das ist ein Neuzugang im Museum. Und vielleicht wird es irgendwie in 50 Jahren zum weiß nicht wievielten Jubiläum der Bahnstadt mal eine Ausstellung geben zur Stadterweiterung und zu diesem Stadtteil. Dementsprechend sind wir dann vorbereitet und haben schon die Exponate. Das sind die Neuzugänge.
Ja, oder man macht das, ich weiß gar nicht, in anderen Ländern ist das ja auch so. Da gibt es ja auch, wenn neue Gebäude und so eingeweiht werden, ist ja auch, oder Baugründe, wie auch immer, wann der Spatenstich ist. Spatenstich heißt es. Ich bin wahrscheinlich beim Bieranstich oder beim Fassanstich vom Oktoberfest. Also wenn dann der Spatenstich ist, vielleicht kann man auch einfach mal eine Spatenausstellung machen. Ich finde es ja auf jeden Fall total faszinierend, dass der Spaten praktisch nie wirklich arbeiten muss. Also der wird nie genutzt.
Das ist zeremoniell.
Und die quasi, ja, werden dann irgendwann gesammelt und irgendwann vielleicht auch ausgestellt. Vielleicht.
Ja, also wir haben auch noch so ähnliche Objekte aus Neubauprojekten unter Karl Theodor. Dementsprechend passt das ganz gut.
Verrückt. Da habe ich, also ich weiß nicht, wie es Ihnen und euch geht. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, was mit dem Spaten nach dem Stich passiert. Jetzt weiß ich's. Und jetzt komme ich auch tatsächlich zu meiner letzten Frage. Möchtest du von einer Erfahrung erzählen oder von einer Begegnung, die dich nachhaltig geprägt hat? Oder möchtest du eine Empfehlung gerne abgeben?
Ja, also vielleicht zur Begegnung. Also das Treffen mit verschiedensten Sammlern, sowohl hier als auch dann in New York, das ist sicherlich etwas, was mich sehr geprägt hat, zu hören oder was für Objekte sie haben, die Begeisterung zu spüren von diesen Sammlern und gleichzeitig auch die jeweiligen Familiengeschichten zu hören, weil vor allen Dingen Leute, die Judaika sammeln oder jüdische Ritualgegenstände sammeln, tun das meistens ja auch mit einer Motivation, die häufig auch mit der eigenen Familiengeschichte zu tun hat. Und das ist sicherlich etwas, was mich sehr geprägt hat. Und als Empfehlung kann ich wirklich nur geben, auch mal sowas wie Kaufhauskataloge, Zeitungsartikel, Werbeannoncen, sowas ernst zu nehmen und nicht nur als, naja, gibt's halt auch ferner liefen, sondern sich diese Sachen mal anzuschauen, denn sie verraten, glaube ich, so diese Alltagsgeschichte, diese Alltagsobjekte verraten, glaube ich, sehr viel mehr über die Geschichte als irgendwelche großen Pläne.
Das ist echt ein guter Antrieb oder ein guter Impuls oder eine Stimulation. Das verrät mehr über uns als Gesellschaft.
Ja, ich denke schon. Es verrät mehr als die großen Vertragsabschlüsse.
Vielen Dank für deine Zeit und dann werde ich mich wieder zurückbegeben in die Hochschule. Dir wünsche ich noch einen schönen Tag.
Dankeschön.
Letraut, wert Pam Habar.